Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir sind jetzt so mit dem klassischen Theravada-Ansatz, so wie man es im Pali-Kanon findet, konzentriert auf die Meditation, haben wir ein bestimmtes Niveau erreicht. Und ich würde gerne jetzt so einen Kameraschwenk machen und auf Weitwinkel schalten. Das heißt also mal den Kontext betrachten, in dem der Buddha selbst gelehrt hat. Und wenn man es historisch betrachtet, ist das, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, sprich die Meditationstechnik, die Übungen, eigentlich ein Thema für die Mönche gewesen. Das heißt, das waren Teachings, die er also in seinem Mönchsangha gehalten hat. Oder zu seiner Zeit könnte man sagen, also mit seinen Yogis, mit seinen Schülern. Und damit dieses ganze System funktioniert, muss es natürlich eine Unterstützergemeinde geben. Das heißt, Leute, die diesen Yogis Essen spenden und Kleidung spenden und Unterkunft spenden. Und das ist so der Kontext, in dem sich der Buddha aufgehalten hat. Und er war ja nicht der Einzige. Es gab eine ganze Samana-Bewegung, also eine ganze Bewegung von Yogis, die alle so Schüler und ja, hauptsächlich, glaub, ja, obwohl auch Schülerinnen, um sich versammelt haben und dann so ihre Weisheiten von sich gegeben haben. Und der Buddha war einer davon. Das heißt, das große Bild war, es gab offensichtlich also eine bäuerliche Gesellschaft, die von, also im Mittelalter bei uns hießen die Ritter, also in Indien war das also der Kriegerstand, beherrscht wurden. Der Buddha hat ja zum Kriegerstand gehört, von seiner Geschichte her, von seiner Geburt her. Und dann gab es also die Priester, ursprünglich, also die Brahmanen. Und die Brahmanen, denen ihr Job war eigentlich, da über Opferrituale das kosmische Gleichgewicht zu halten. Und im Brahmaismus ist das Hauptopfer ist ein Feueropfer. Das heißt also, die verbrennen Sachen, Öle, Lebensmittel, also Räucherwerk. Und das geht dann sozusagen als Rauch, geht das in die himmlische Sphäre und davon ernähren sich dann alle möglichen Götter oder fühlen sich geschmeichelt und tun dann das, was die Leute halt möchten. Das heißt, das ist eine Ritualreligion, wo es nur dadurch funktioniert, dass man das Ritual richtig ausführt und dann hat man die positiven das positive Ergebnis. Die Samana-Bewegung, die sich sozusagen ein bisschen aus dieser Priesterschaft entwickelt hat, das heißt, die meisten Schüler vom Buddha oder die meisten Mönche waren ehemalige oder waren geborene Brahmanen, also sind in die Kaste der Brahmanen geboren worden. Aber das neue Element beim Buddha war, dass es nicht um das Ritual ging, sondern es ging um das eigene moralische Verhalten. Und darauf baut die ganze Meditationspraxis auf. Das heißt, der Buddhismus, so wie der Buddha ihn gelehrt hat, hat eigentlich keine Rituale, die irgendwelche Gottheiten versuchen zu beeinflussen, sondern es ist in meiner Definition ein ethisches System, wo es um die Herzensentfaltung des Einzelnen geht. Das war das Neue im Gegensatz zu der etablierten Religion dort. Und trotzdem gibt es ein Konzept, was also auch bei der etablierten Religion war, als auch bei den anderen Yogis. Und zwar, das ist das Konzept der Tapas, heißt das. Und Tapas ist ein Energiebegriff, der durch Askese, also durch spirituelle Übungen gewonnen werden kann. Das heißt also, die Yogis üben, üben, üben und dann entwickeln sie eine spezielle Energie und diese Energie können sie dann also für alle möglichen Dinge einsetzen. Das heißt, da gibt es dann die Idee der Kraftübertragung, beziehungsweise dass diese Leute, die also diese Energie für sich entwickelt haben, dass die, wenn die Rituale ausführen, dass dann die Rituale besonders stark wirken. Und dann ist das zweite Element des Kontextes, in dem der Buddha unterrichtet hat, der, dass also die Nicht-Mönche, also einerseits Bauern, aber auch Kaufleute, als auch der Adel, dass die davon ausgegangen sind, dass diese Yogis etwas Gutes für die Gesellschaft produzieren durch ihre eigene Praxis und dass es deswegen wertvoll ist, sie zu unterstützen. Und das war jetzt nicht nur aus rein, also Freundlichkeit, sondern sie sind dann wirklich davon ausgegangen, dass also diese spirituelle Energie, die durch die spirituellen Übungen produziert wird, dass die dem Gesamten, sprich der Gesellschaft, zugutekommt. Und damit das aber wirklich wirkt, gibt es sozusagen so eine Art Belohnung für das, was man spendet. Und diese Art von Belohnung nennt sich auf Pali Punya oder auf Deutsch der Verdienst. Das heißt, die Idee ist sozusagen entstanden, wenn man also einer Person, die besonders viel spirituelle Kraft hat, etwas gibt, dann kriegt man von dieser spirituellen Kraft etwas zurück. Und das ist Verdienstübertragung, also das Konzept des Verdienstübertragung. Und deswegen war sozusagen Spenden, also am effektivsten war es, wenn man einer Person gespendet hat, die viel spirituelle Energie hat. Und das war per Definition natürlich der Mönchsangha, also die Mönchsgemeinschaft. Und dieses System hat der Buddha nicht erfunden, sondern es gab es vor ihm schon, aber das hat, ist, sage ich mal, die ökonomische Grundlage, damit sich überhaupt der Orden entwickeln konnte. Und das Interessante ist aber, dass also, es gab dann sozusagen zwei verschiedene Buddhistengruppen. Es gab einmal die Mönche und dann später auch die Nonnen, die also für sich selbst praktiziert haben, damit sie selbst also frei von Gier und Hass und Verblendung werden und das mit Hilfe von spirituellen, also mit Meditation und Ethik. Und dann gab es auf der anderen Seite die Laiengemeinschaft, die diese Mönche unterstützt haben. Und der Verdienst, den sie erworben haben, ist aber nicht für die eigene spirituelle Entwicklung nutzbar gewesen. Das heißt, die sind nicht erleuchtet worden dadurch oder erwacht dadurch, sondern die haben nur bessere Ausgangsbedingungen bekommen. Also das heißt, ihr Karma, also ihr angehäuften Verdienst durch ihr Handeln, hat sich sozusagen dadurch aufgewertet. Also böse Zungen sagen, ihr Karma-Konto ist also mehr ins Plus gekommen. Und das hat ihnen dann, und das ist das nächste Konzept, was sozusagen zur Zeit des Buddha gab, war das Reinkarnationskonzept. Das heißt, die sind dann davon ausgegangen, dass den Verdienst, den sie in diesem Leben dadurch erwerben, dass sie die Mönche unterstützen, dieser Verdienst kommt ihnen dann nicht nur in diesem Leben zugute, sondern auch im nächsten Leben. Und dann gibt es noch eine weitere Variante. Ich kann diesen Verdienst, den ich erworben habe, dadurch, dass ich die Mönche unterstützt habe, den kann ich auch weitergeben. Und zwar an meine Ahnen, an meine Verstorbenen, an kranke Familienangehörige oder an überhaupt andere. Also das ist das Konzept der Verdienstübertragens. Das heißt, also wir sehen, damit Buddhismus, so wie er im Pali-Kanon praktiziert wird, funktioniert, braucht es offensichtlich ganz viele verschiedene Konzepte, die vorher schon da waren und die von den handelnden Personen auch nicht hinterfragt wurden. Für uns im Westen ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil wir haben diesen Hintergrund nicht. Und deswegen sind bestimmte Handlungen, die wir im Pali-Kanon sehen oder lesen können oder auch in heutigen buddhistischen Ländern wie in Sri Lanka, Thailand oder Myanmar beobachten können, kommen uns ein bisschen merkwürdig vor, weil wir einfach nicht diese Konzepte glauben. Das ist so. Die Grundlage eigentlich. Und jetzt könnte man sagen, okay, zur Zeit des Buddha hat das eigentlich auch eine positive Auswirkung auf Gesellschaft gehabt. Das heißt, die Leute haben sich zusammengerissen, weil sie natürlich in diesem Leben was Positives machen mussten, damit sie im nächsten Leben gut wegkommen. Und das führt zu einer Gesellschaft, wo viel Harmonie eigentlich da ist, beziehungsweise versucht wird, harmonisch miteinander umzugehen. Und wenn wir das so in buddhistischen Ländern beobachten, dann kann man da sehr wohl feststellen, dass die Leute sehr freundlich sind. Dass die Leute einen bestimmten Art von Umgangsstil offensichtlich haben, wenn auch nicht alle, aber zumindest manche. Und das kommt natürlich aus diesem Hintergrund her. Was man aber auch sieht in diesen Ländern und auch in der Geschichte, ist natürlich, dass dieses Konzept des Verdienstes, Punya, oder dann auch das damit verknüpfte Konzept von Karma, ein Herrschaftsinstrument sein kann. Das heißt, das stabilisiert die bestehende Herrschaft. Und der Kontext, in dem der Buddha unterrichtet hat, waren Königtümer. Also das heißt, da gab es überall einen König. Zu seiner Zeit gab es zwei Hauptherrscher. Pasenadi von Kosala war das der König und Bimbisara von Magadha. Und der Buddha kam also aus einer Oligarchie, also Adelsrepublik. Fällt mir schwer, das so auszudrücken, aber es waren eigentlich so ein Rat der Adligen, also der Großgrundbesitzer, der Krieger, die also miteinander diskutiert haben, die ihren Chef auch gewählt haben offensichtlich. Aber diese Sakya-Republik in Anführungszeichen war ein abhängiges Gemeinwesen, und zwar von Kosala, von dem Königreich Kosala, also von Pasenadi. Und der Buddha hat beide Könige, Bimbisara und Pasenadi, gekannt und hat ein gutes Verhältnis mit ihnen auch gehabt. Also insofern hat sehr wohl auch schon der Buddhismus zur Zeit des Buddha eine stabilisierende Herrschaftsfunktion gehabt, so würde man das soziologisch wahrscheinlich heute sehen. Das heißt, böse Zungen würden dann sagen, das ist eine Anpassungsideologie. Und wenn wir uns die buddhistischen Länder, also jetzt speziell Thailand oder Myanmar, anschauen, dann werden wir sehr wohl bei der Bevölkerung auch einen starken Anpassungsdruck sehen oder viele angepasste Buddhisten, die offensichtlich die diktatorischen Systeme, also in Myanmar als Diktatur, in Thailand so eine halbe Diktatur irgendwie, also mit dem König ganz oben, der einer der reichsten Leute der Welt ist offensichtlich und das Land selbst ziemlich arm, aber offensichtlich die Leute da kein Problem mit haben. Und auch das kommt aus der westlichen Perspektive, zumindest aus der europäischen Perspektive, ist das halt ein bisschen merkwürdig, weil wir natürlich in unserer Geschichte die Aufklärung haben und Machtstrukturen seit der Aufklärung sehr wohl in Frage stellen und eigentlich ein demokratisches Verständnis haben. Also zumindest die meisten. Also noch in Europa. Wird immer kleiner, aber von der Geschichte her könnte man das so sehen. Also das ist so, also das, glaube ich, muss man mitdenken, dass Mönche in Asien immer nur funktionieren konnten oder das Mönchtum immer nur funktionieren konnte, wenn es eine Unterstützungsgemeinde gab und denen wurde, bös formuliert, Geschichten erzählt, die niemand nachprüfen konnte und die Mönche haben da ganz gut von gelebt. Okay, das hatten wir im Mittelalter hier bei uns auch. Die Kirche lebt natürlich auch von ihren nicht nachprüfbaren Geschichten hier gut. Das ist offensichtlich so ein verbindendes Element. Und das Grundkonzept ist also diese Geschichte mit dem Verdienst und die Idee, dass man diesen Verdienst ansammeln kann, die Idee, dass man den Verdienst widmen oder übertragen kann. Und das ist das Konzept, was auch in unserer Widmung am Ende des Abends mitläuft eigentlich. Ja? Also das ist nicht nur eine Erinnerungshilfe, dass man also allen Wesen etwas Gutes wünscht, sondern buddhistisch gesehen ist es eigentlich die Idee, dass wir durch unsere Praxis spirituelle Energie kreieren, Tapas, und dass wir diese spirituelle positive Energie zum Wohle aller anderen Wesen widmen können oder übertragen können. Das ist eigentlich das Konzept, was dahinter steckt. Ist jetzt für uns im Westen eher unüblich, glaube ich. Also können wir nachher nochmal nachschauen, aber hätte ich jetzt so gesagt. Und dieses Konzept geht dann noch einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt in der Zeit weitergehen, also erstes Jahrhundert, wo also der Mahayana entstanden ist, dann sind neue Konzepte entstanden, aufbauend auf den alten Konzepten. Das heißt, dann gab es so Ideen, dass es so nicht körperliche Wesen gibt, die also sich spirituell schon sehr weit entwickelt sind. Und das bekannteste ist im Prinzip Avalokiteshvara. Also das ist ein Sanskrit-Name. Oder auf Tibetisch Chinresi. Oder auf Chinesisch Kuan Yin und Japanisch so ähnlich. Ja. Das heißt, diese Vorstellung, dass es also Wesen gibt, die ihr Leben zum Wohle aller Wesen gewidmet haben und die in einem nicht gegenständlichen Bereich für alle Wesen üben, hat dann dazu geführt, dass man, also dass die gesagt haben, also wenn du an mich glaubst oder mich vergegenwärtigst, dann, bei Avalokiteshvara ist es zum Beispiel Schutz, dann schütze ich dich. Und das hat dazu geführt, dass es dann wieder so eine Art magisches Denken gab. Und dass es dann also wieder Rituale eingeführt wurden, um sozusagen diesen, also Bodhisattvas nennen die sich, oder Mahabodhisattvas, also große Bodhisattvas, um den ich sage es mal im positiven Sinne, um ihn auf mich aufmerksam zu machen, dass er mir hilft. Und diese Praxis kennen wir sehr ähnlich bei uns auch. Das sind die sogenannten Bittgebete eigentlich. Das heißt, auch da gibt es die Vorstellung, dass zum Beispiel die Maria nicht gegenständlich im Himmel auf irgendeiner Wolke sitzt oder so. Und wenn ich jetzt ihr zugerichtet bete, verknüpft mit einem Wunsch, dass sie dann irgendwie in die Gänge kommt und diesen Wunsch für mich realisiert. Und genau. Und dann gibt es sozusagen eine ganze Schar von Heiligen, die das genauso machen. Also es ist ein sehr ähnliches Konzept. Und das gibt es in Asien genauso auch. Also das, und das ist, wenn man es numerisch betrachtet, sind das die meisten buddhistischen Anhänger in Asien. Das sind nicht die Mönche, die meditieren, sondern es sind eher die Laienanhänger und auch viele Mönche, die so üben, die davon ausgehen, dass wenn ich also zu diesem höheren Wesen bete oder meditiere oder eine Puja mache, dass das höhere Wesen mir dann irgendwie hilft. Da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen, aber bei den Laien-Buddhisten in Asien, würde ich mal unterstellen, ist die Idee wirklich so wie auch bei uns im Christentum, dass dieser Mahabodhisattva mir in bestimmten Situationen hilft und mich entweder beschützt oder gesund macht oder beim Sterbeprozess unterstützt oder mir hilft, in einem reinen Land wiedergeboren zu werden, wo also ich leichter praktizieren kann, um zum Erwachen zu kommen. Also da gibt es so ganz viele Sachen. Und das ist das ist etwas, was also im Mahayana-Buddhismus entstanden ist und was dann speziell in China extrem beliebt wurde und dann weiter also nach ganz Südostasien ausgebreitet hat. Und diese Schulen nennen sich reine Landschulen, weil es gibt dann einen Amida-Buddha oder Amidava-Buddha, also Sanskrit Amitabha-Buddha, Japanisch Amida-Buddha, der wird immer rot dargestellt und der ist der Buddha des Mitgefühls. Und der hat auch ein Gelübde abgelegt und gesagt, wenn du an mich denkst, während also in deinem Sterbeprozess, dann helfe ich dir, dass du in meinem reinen Land wiedergeboren wirst und dass du dann dort bessere Praxisbedingungen hast, um zum Erwachen zu kommen. Und die reine Landschulen sind also in China, waren das die größten Schulen und in Japan sind es auch die größten Schulen, also die mitgliederstärksten Schulen und sind großteils Laienpraxisschulen. Das ist jetzt aus unserer Perspektive, die wir so geprägt durch die 70er Jahre, sage ich jetzt mal, eher an der Meditation interessiert sind, ist es eine ganz andere Perspektive. Und das ist so ein, glaube ich, ein großer Unterschied zu unserer Meditations-Westerner Perspektive auf Buddhismus im Kontrast zu dieser Verdienstübertragungsperspektive von vielen asiatischen Buddhisten. Hauptsächlich Mahayana, aber das wurzelt natürlich in diesen Konzepten, aus, die also auch im Pali-Kanon schon beschrieben werden. Das ist das Interessante. Und auch im Pali-Kanon ist der Buddha als auch seine Mönche in nicht gegenständliche Reiche haben sich projiziert. Ich habe keine Ahnung, wie die es genau gemacht haben, aber die haben ja auch Götter und alle möglichen anderen Wesen auf anderen Planeten belehrt. Das heißt also, auch da gab es die Vorstellung, dass es also nicht gegenständliche viele Welten noch gibt. Und
wo hast du das gegeben?
Wie bitte?
Wo war das? Wo ist das zu finden?
Das ist im Pali-Kanon.
Das
gibt, also diese Ideen findest du im Pali-Kanon. Und es gibt zwei Hauptmönche vom Buddha, Shariputra und Moggallana, glaube ich, heißt der andere. Und der Moggallana war der Spezialist, der in andere Welten reisen konnte und dort die Belehrungen gegeben hat. Ja, also der war andere Weltreisender. Ja. Und ja. Gut, ich würde sagen, wir haben da eine große Reise gemacht. Angefangen von den Feuerritualen, ausgehend vom Brahmaismus, mit den Ideen der Yogis, mit dieser spirituellen Energie, Tapas, mit der Idee des Verdienstes, den ich erwerben kann, wenn ich diese Leute unterstütze oder auch selbst praktiziere. Ja, das geht ja auch. Und mit der Verdienstübertragung, also Verdienstpunya, Verdienstübertragung und bis hin zu also nicht gegenständlichen Wesen, die ihren Verdienst allen Wesen widmen und wo ich sozusagen, wenn ich mich an die wende, die ihren Verdienst auf mich übertragen zu meinem eigenen Vorteil. Ja, das ist der große Kontext und das ist deswegen wichtig, weil Zen-Buddhismus genau an diesen Punkt anknüpft. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und es gibt eine Geschichte, ich greife jetzt einfach mal vor, als der Bodhidharma nach China kam, und Bodhidharma war ja der Begründer des Zen-Buddhismus in China, Chan-Buddhismus dort, und als der Chan-Buddhismus dann nach Japan gegangen ist, nannte er sich dort Jhana oder Zen. Und da gibt es eine Begegnung mit dem Kaiser, ich glaube, Wu hieß der. Und der Kaiser hat sozusagen sein ganzes Leben offensichtlich darauf ausgerichtet, gute Dinge zu tun. Und gute Dinge bedeutet, der hat ganz viele Klöster gesponsert, ganz viele Mönche gesponsert, ja, mit dem Hintergedanken, dass er dann also sehr, sehr viel Verdienst erwirbt. Ja, was ja grundbuddhistisches Konzept ist. Das war ja gar nicht seine Idee, sondern das hat er sozusagen von seinen anderen buddhistischen Lehrern so übernommen. Und in dem Dialog mit dem Bodhidharma fragt dann dieser König, also sagt dann, boah, ich habe hier so viele Klöster gegründet und finanziere so viele Zeremonien und Mönche und überhaupt, welchen Verdienst habe ich erworben? Ja, sag mir, welchen Verdienst habe ich mir erworben, Bodhidharma? Und der Bodhidharma schaut ihn an und sagt, keinen Verdienst. So, dann war der Typ natürlich, der König natürlich ziemlich gefrustet. Ja. Und die Geschichte macht nur Sinn, wenn man den Hintergrund versteht. Ja, weil, und man versteht sozusagen, dass der Bodhidharma, also die Pointe versteht man nur, wenn man den Hintergrund kennt, weil die Pointe darin liegt, dass der Bodhidharma ganz klar gesagt hat, den wahren Verdienst erwirbst du dir nur, wenn du in diesem Leben an dir selbst arbeitest und nicht, wenn du permanent irgendwelche Sachen spendest. Das hat der König aber nicht so richtig verstanden. Der Kaiser war das. Das war ein Kaiser. Das ist, und das ist in der berühmten Koansammlung Bian Lu, glaube ich. Bian Lu ist es also ein Koan. Da gibt es die Geschichte. Okay, aber das ist so der Kontext, um bestimmte Pointen einfach zu verstehen, muss man den Hintergrund kennen. Okay, lassen wir es vielleicht so stehen. Danke.